und die Gnade Gottes, sie sei mit uns und der Friede von Gott, unserem Vater, durch Jesus Christus, durch seinen Heiligen Geist. Amen. Kennt ihr die Anekdote von dem Menschen, der Gott darum bittet, richtig viel im Lotto zu gewinnen? Viele Tage und Wochen betet er, und doch geht er samstags jedes Mal leer aus. Irgendwann sagt Gott zu ihm: Gib mir doch auch mal eine Chance und kauf dir endlich ein Los. Ja, wenn er kein Los kauft, dann kann er auch wahrscheinlich nie im Lotto gewinnen. Also, gib mir doch auch mal eine Chance. Jesus hat das Gebet mit einem Versprechen verbunden, wenn er sagt: Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Was bedeutet das? Kurz gesagt, du darfst Gott mit deinen Anliegen stören und er hat dann auch Gutes im Sinn für dich. Aber die Erfüllung des Gebets geht nicht immer so auf die gleiche Weise. Nicht alles erledigt Gott so schlicht und so einfach. Und wir können uns daran freuen und dankbar sein. Heute auf der Autofahrt hat mir jemand erzählt, sie hätte gebetet, dass es ihren Kindern und Enkeln gut geht. Und dann hat sie auch erfahren, dass es ihnen gut geht. Und dann habe ich nachgefragt: Und hast du dafür gedankt? Ja, genau, das vergessen wir dann manchmal, dass wir auch für das Erlebte, für die Gebetserhörung Gott wieder danken. Ja, da musste sie doch schmunzeln. Ja, das habe ich vergessen, aber das kann man ja jederzeit nachholen. Die Erfüllung des Gebets geht eben nicht immer so auf. Ja, ihr Lieben, manchmal geben wir unsere Gebete an Gott so ab, als würden wir sie in einen Briefkasten werfen und sagen: Ja, Gott, Jesus wird sich schon darum kümmern. Erinnern wir uns, Gott hat ja nicht nur einen Briefkasten, sondern er lädt uns ein in sein großes Wohnzimmer und sagt: Komm rein, lass uns miteinander reden. Ja, manche Dinge brauchen immer wieder das Gespräch mit Jesus, das Ringen um die Frage: Was ist denn jetzt richtig? Was ist dein Wille, Herr, für mein Leben? Ob ich jetzt ein junger Mensch bin oder schon ein älterer oder ein ganz alter Mensch. Wenn wir Christen sind, erlöst, bekehrte Menschen sind, dann fragen wir im Gebet: Herr Jesus, was ist denn jetzt heute dran? Was ist dein Wille für diesen Tag, für meinen Weg? Was ist deine Berufung? In der Begegnung mit Jesus spüren wir dann seine Nähe und kommen zur Ruhe. Und wie besonders jetzt in diesen Zeiten kommen wir zur Ruhe und auch zum Frieden. Eine ganz tiefe Erfahrung des Gebets macht Jesus im Garten Gethsemane. Vom Beten, dieses Thema leitet uns ja heute durch diesen Sonntag. Und in der Passionszeit erinnern wir uns ganz besonders an das Leiden Jesu. Aber gleichzeitig erinnert uns jeder Sonntag an das Erlösungswerk Christi am Kreuz auf Golgatha. Gleichzeitig erinnert uns jeder Sonntag an den Auferstehungssieg von Golgatha. Da wurde der Tod entmachtet und führt zum Leben, führt uns zum Leben. An den vergangenen Sonntagen, die jedenfalls regelmäßig da waren, da haben wir in den vergangenen Predigten ja davon gehört. Einmal, als der Stefan uns berichtet hat von der kostbaren Perle, von dem kostbaren Schatz im Acker. Diese eine Perle, die wollen wir entdecken, auch heute. Dann haben wir gehört, wie wir mit Anfechtungen und Versuchungen umgehen, wie wir darin standhalten können. Schön, dass wir das Bild nochmal vorher gesehen haben bei dem Lied. Im Sturm ist uns ein Licht angeboten, ist der Leuchtturm da, ist Jesus da. Letzten Sonntag war ich selber nicht da, aber da habt ihr gehört von dem Frieden Gottes aus dem Philipperbrief. Da ist ja auch die Aufforderung: Lasst eure Gebete in allen Dingen mit Bitten im Gebet und Flehen vor Gott kund werden. Heute vom Beten. Ich habe es mal so zusammengefasst, wie in einer guten Netflix-Serie setzen wir auch heute das Thema fort. Ich gestehe, ich habe noch keine Netflix-Serie gesehen, manche von euch auch nicht, aber man liest und hört ja hin und wieder davon, vor allem von jüngeren Leuten, die kaum mehr wegkommen von den Serien. Aber wir beschäftigen uns heute, wie schon angekündigt, mit einem Text aus Matthäus 26, die Verse 36 bis 46 von Jesus in Gethsemane. Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallet. Aus dem Matthäus-Evangelium lese ich uns die Verse 47 folgende, 36 folgende. Da kam Jesus mit ihnen zu einem Garten, der hieß Gethsemane, und sprach zu den Jüngern: Setzt euch hier, solange ich dorthin gehe und bete. Und er nahm mit sich Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus und fing an zu trauern und zu zagen. Da sprach Jesus zu ihnen: Meine Seele ist betrübt bis in den Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach: Mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu Petrus: Könnt ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Zum zweiten Mal ging er wieder hin, betete und sprach: Mein Vater, ist's nicht möglich, dass dieser Kelch an mir vorübergehe, ohne dass ich ihn trinke? So geschehe dein Wille. Und er kam und fand sie abermals schlafend, und ihre Augen waren voller Schlaf. Und er ließ sie und ging abermals hin und betete zum dritten Mal und redete dieselben Worte. Dann kam er zu seinen Jüngern und sprach zu ihnen: Ach, wollt ihr weiter schlafen und ruhen? Siehe, die Stunde ist da, da der Menschensohn in die Hände der Sünder überantwortet wird. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, er ist da, der mich verrät. Danach folgt die Gefangennahme Jesu. Ich habe mal nochmal nachgeschaut in den vier Evangelien und entdeckt, dass dieser Text Jesu in Gethsemane in allen Evangelien vorkommt, bis auf Johannes. Warum das so ist, das weiß ich nicht, aber man kann die Texte da nochmal miteinander vergleichen. Ja, ihr Lieben, beten, so habe ich einmal gelesen, ist so einfach wie das Zuknöpfen einer Jacke. Beten kann doch jedes Kind, sagt mir jemand, aber als Erwachsene scheinen wir es zu verlernen, wirft ein anderer ein. Es beten jedenfalls viel mehr Menschen, als sich in den Gottesdiensten einfinden. Auf die Frage, ob sie beten, gelegentlich oder regelmäßig, antwortet fast die Hälfte aller befragten Deutschen, dass sie beten, die einen gelegentlich, die anderen durchaus und regelmäßig. Im Tischgebet, das kennen wir, oder vielleicht sogar auf der Autofahrt, so geht es mir manchmal, wenn ich hierher fahre oder zurück, dass ich mir Gedanken mache über die Menschen aus der Gemeinde, die mir Gott ans Herz legt, wo er mich erinnert. Wenn ich alleine fahre, ist das eine sehr gute Möglichkeit. Und beten ist einfach gut und manchmal tut es auch gut, so sagen viele, die gerne die Chance einer offenen Gemeinde oder auch Kirchentür nutzen, um einen unbewachten Augenblick ein Gespräch mit Gott zu führen. Wortlos. Manche zünden dabei auch gern mal eine Kerze an in der Kirche. Oder sie machen sich Notizen in einem Gebetstagebuch persönlich. Oder sie schreiben eben eine Fürbitte auf in einem Gebetbuch. die ausliegen in den Gemeindehäusern. Viel gegensätzlicher geht es aber eigentlich nicht. Ich habe auch schon gehört, dass Menschen aufhören zu beten. In den Liedtexten kam es eben vor, man kann vielleicht gar nicht mehr beten. Man kann es nur noch hinausschreien, was einen betrifft, was einen umtreibt. Und man hat das Gefühl, dass man nur noch Worte macht. Aber die Seele bleibt eigentlich stumm. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob ich für mein Beten noch eine Adresse habe. Manchmal habe ich schon gehört, naja, das Gebet geht doch eigentlich nur bis zur Decke. Kommt das wirklich an bei Gott, was mich so betrifft? So sagt jemand zu mir und ich nicke, nicht weil ich gleich weiß, wie ich antworten soll. Manchmal fehlt mir auch da die Sprache und es hat mir die Sprache verschlagen. Ich kenne das, was mir da gesagt wird. So geht es ja auch uns manchmal. Beten geht nicht immer. Manchmal geht es einfach nicht. Das kann an einem Ereignis liegen, das mich aus der Bahn geworfen hat. Wir kennen das. Manchmal sind das Geschehnisse im eigenen Leben. Eine schwere Diagnose, Krankheit in der Familie, der plötzliche Tod eines Freundes, eines lieb gewordenen Menschen, Unrecht, das uns widerfährt. All das geht ja auch nicht spurlos am eigenen Beten vorbei. Manchmal machen wir da aus dem Beten einen regelrechten Aufschrei, voller Zorn und Wut, lässt Gott auf der Anklagebank landen. Manchmal werde ich aber auch einfach stumm. Es ist hilfreich und tröstlich zu wissen, dass die Bibel das kennt. Im Alten Testament, in den Klagepsalmen oder auch die Klagelieder von Jeremia. Wir sind also in guter Gesellschaft, wenn wir uns mit dem Beten, wenn es uns nicht so leicht von der Hand geht, aus dem Mund geht, wenn uns manchmal das Beten einfach vergehen will. Wir bleiben, auch wenn wir regelmäßige Gottesdienstbesucher sind, engagierte Gemeindeglieder sind, gelegentliche Zufallsgäste im Gottesdienst, ein Leben lang auch Anfänger im Beten. Wir sind da noch nicht fertig. Wir sind da noch nicht am Ende. In Sachen Beten können wir immer wieder dazulernen. Immerhin, wir können auch jeden Tag neu anfangen mit dem Beten. Auch wenn wir vielleicht denken, wir sind da aus der Übung gekommen. Dazu lade ich uns ein. Wir sind damit auch in guter Gesellschaft, als Jesus hier auf der Erde lebte, brachte er seine Gebete und sein Flehen vor Gott mit lautem Rufen und auch unter Tränen. Die Tränen im Garten Gethsemane, die waren rot wie Blut. Denn der konnte ihn vom Tod retten. Hinter diesen Worten aus dem Hebräerbrief steht Gethsemane. Und wir haben es im Predigttext gehört. Das Reden mit Gott, Herr, kann dieser Kelch, jetzt dieser Kelch des Leidens nicht an mir vorübergehen? Wir werden es nachher noch hören. Nicht mein Wille soll geschehen, sondern dein Wille, Herr. Ja, der Weg Jesu mit seinen Jüngern führt an den Fuß des Ölberges. Dorthin, wo noch heute der Garten Gethsemane zu finden ist, mit seinen fast 2000 Jahre alten Ölbäumen. Vielleicht hat es mancher von euch schon gesehen oder erlebt oder in Filmen gesehen. Ja, ich selbst war schon dort, habe es gesehen. Schon eine bewegende Stätte, wenn man dort ist und weiß, was da passiert ist, geschehen ist vor über 2000 Jahren für mich, für dich, ganz konkret. Ein Platz in der Nähe der Stadt und doch so still. Und Jesus sucht an diesem Morgen, an diesem Tag in Gethsemane diesen Ort der Stille auf, um zu beten. Und er ist nicht allein. Er nimmt, wie an manch anderen Geschichten, genau diese drei Jünger mit sich, die ihm so sehr nahe stehen. Petrus und die zwei Söhne von Zebedäus, also Johannes und Jakobus. Die drei Jünger, die mit ihm vor vergangenen Tagen die Verklärung Jesu erlebt haben, in Matthäus 17 geschildert. Die drei Jünger, die mit Jesus eine Auferweckung eines Kindes erlebt haben, die drei besonders, die hat er mitgenommen in den Garten. Ja, er nimmt sie mit auf den Weg des Betens und die Jünger haben das Beten Jesu gehört. Und auch Gebete der vorherigen Zeit, die waren ja 3 Jahre miteinander unterwegs. Aber jetzt im Garten Gethsemane ist alles anders. Jesus macht sein Trauern und Sagen nicht mit sich allein aus, auch nicht nur mit dem Vater im Himmel. Er sucht den Beistand seiner Jünger und hofft, dass sie ihn unterstützen im Gebet. Jesus ist nicht der einsame Held, der seinen Weg unbeirrt geht. Meine Seele ist betrübt bis in den Tod. Wer kann sowas formulieren? Keiner spricht so, der nicht weiß, was Todesangst ist. Betrübt bis in den Tod. Jesus wusste, welchen Weg er geht und welchen Weg er gehen muss. Der keine Furcht kennt, an dem alles Harte abperlt, in seinem Zagen, in seiner Betrübnis, also in seiner Bedrängnis ist er einer wie wir. Jesus kennt den Willen des Vaters und fragt doch nach einem anderen Weg in dieser so schweren Stunde, nach einer Alternative. Kennen wir das auch aus unserem Leben? Jesus, muss das jetzt sein? Gibt es nicht eine andere Möglichkeit? Du bist doch allmächtig. Du hast doch auch andere Wege und dir wäre es doch ein kleines, so oder so zu handeln. Also ich kenne das aus meinem Leben, dieses Tagen und Zweifeln und manchmal auch diskutieren. Aber Jesus geht den Weg. Es gibt keine Alternative. Es ist zutiefst fragwürdig, wenn wir manchmal so vom Glauben reden, als sei Glauben, dass man sich fraglos seinem Schicksal ergibt. Es steht über Jesu Lebensweg von der ersten bestandenen Versuchung, von der haben wir vor 2 Wochen gehört in der Predigt, die Versuchung in der Wüste des Bösen, wenn ihr euch erinnert, die hat Jesus bestanden. Jesus will kein Leben an dem Vater vorbei und er will auch kein Ansehen an dem Vater vorbei. Er will keine Macht an dem Vater vorbei. Nein, immer wieder die Bitte Jesu. Der Vater und ich, der Sohn, sind eins. Was der Vater will, das soll geschehen. Das hat uns Jesus vorgelebt. Ich will nichts anderes tun, als was der Vater im Himmel will. Und doch muss er in dieser Stunde in Gethsemane genau darum kämpfen. Ja, es ist ein Kampf, im Willen des Vaters zu bleiben. Können wir da mitgehen innerlich? Können wir das begreifen? Ihr Lieben, Jesus steht modern gesprochen vor der Frage, darf ich über meinem Leben selbst bestimmen? Oder hat der Vater im Himmel nicht nur ein Mitspracherecht, sondern sogar das letzte Wort? Er hat das letzte Wort, wenn wir ihm nachfolgen, wenn wir uns für ihn entschieden haben. Wenn wir bekehrt wurden durch Gottes Geist, dann hat er das letzte Wort. Natürlich gibt es für jeden von uns das Recht zur Selbstbestimmung am Arbeitsplatz, in der Firma, mit den Freunden, aber auch dem Staat gegenüber, im Gegenüber unserer Gesellschaft. Ich muss an dieser Stelle darum kämpfen dürfen, nicht fremdbestimmt leben zu müssen. Wahrscheinlich verzichten wir sogar oft zu freiwillig auf dieses Recht. Denn der Weg der Anpassung ist eben manchmal bequemer, einfacher und erspart eben auch Kraft und Energie. Aber Gott gegenüber, wenn es um die letzte Bindung des Lebens geht, ist es anderes gefragt. Das Vertrauen, sich dem Weg leben, des Lebens als Gottes Weg mit mir annimmt. Und das birgt mit sich in dem eigenen Willen, in den Willen des väterlichen und lebendigen Gottes. Und das ist jetzt die letzte Versuchung, die Jesus zu bestehen hat, hier in Gethsemane. Dem Weg des Vaters auszuweichen, steht am Anfang seines Weges die Versuchung in der Wüste, es in die eigenen Hände zu nehmen, Gottes Sohn zu sein und etwas nach dem eigenen Willen daraus zu machen. So steht jetzt am Ende seines Lebens die Versuchung vor ihm, sich den eigenen Weg zu wählen als Ausweg aus dem Weg des Willens seines Vaters. Und da unternimmt Jesus einen neuen Anlauf, einen zweiten betenden Anlauf. Geht man zu weit, wenn man diese zweite Formulierung als eine Annäherung an das Unvermeidliche liest? Man könnte die Frage auch anders formulieren. Aus ist's möglich? Als Frage wird hier, ist es nicht möglich? So. Aus der Suche nach einem Ausweg wird die Suche nach einer zitternden Zustimmung. Ja, Jesus zittert, er kämpft. Er zittert. Dennoch, das Thema des Ausweges ist nicht mit einem Mal erledigt. Auch nicht, erst recht nicht, durch das Schweigen des Himmels zu dieser Bitte. Es ist auffallend genug. Nirgends wird uns davon erzählt, dass Jesus auf sein Beten Antworten durch eine Himmelsstimme erfährt. Also, liebe Gemeinde, wie ist das mit dem Beten bei uns? Es geht leicht, wenn unsere Wünsche Schlange stehen, Gott aufzuzählen, was wir von ihm erhofften, vielleicht sogar erwarten. Das geht mitunter ganz gut über unsere Lippen. Aber es wird erheblich schwieriger, wenn es darum geht, einverstanden zu werden mit dem, mit den Wegen, die wir lieber nicht gehen wollen. Erst recht, wenn sich alle unsere Lebenswünsche in Frage stellen. Es ist nicht einfach zu sagen, nicht wie ich will, sondern wie du willst, Herr. Und auch das ist nicht einfach, sondern manchmal ist es eher belastend. Da müssen wir lernen, wie Jesus, dass der Himmel eben auch mal schweigt, dass wir keine Antwort erfahren zu unserem Beten. Wie geht es euch mit dieser Gethsemane-Erfahrung, mit dieser Szene? Für mich ist diese Gethsemane-Szene eine, die mir die Menschlichkeit Jesu auch lieb macht, wo mir Jesus sehr nahe kommt. Diesem so Bittenden fühle ich mich nahe, ohne Abstand zu übersehen, der zwischen uns ist. Gehören wir doch vielleicht wahrscheinlich eher zu den drei Jüngern, die eingeschlafen sind. Ein drittes Mal spricht Jesus die Jünger an und wieder seid ihr eingeschlafen. Wachet doch mit mir und betet, hat er wiederholt zu den Jüngern gesagt. Und wo finden wir uns vielleicht auch? Bei den Eingeschlafenen, bei den Zögerlichen. Ja, das Gebet muss immer wieder auch die Zeit sich immer wieder auch erringen, weil uns andere Dinge wichtiger sind. Aber es ist ein überaus einprägsames Bild, der einsame, betende Jesus und die Augen, die Jünger mit Augen voller Schlaf. Es könnte sein, dass damit sichtbar gemacht wird, dieser Kampf in Gethsemane, der verträgt einfach keine Zuschauer. Die Einsamkeit, die Stille Jesu im Garten, dieser Kampf muss in einer letzten Einsamkeit aus und durchgestanden werden. Aber unser Beten lebt davon, dass Jesus diesen Kampf auf sich genommen hat. Und weit über Gethsemane hinaus, der erhöhte Christus steht im Himmel für seine Leute ein. Das haben wir häufig erfahren. Für die Betenden und zu unserem Glück auch für die Eingeschlafenen. Da können wir Jesus nur danken, dass er sich im Willen des Vaters ergeben hat. Dass du seinen Weg gegangen bist mit allen Ängsten, allem Schmerz in das Dunkel der Welt. Und darum, liebe Gemeinde, lasst uns immer wieder und gerade in diesen so schweren Zeiten das Wohnzimmer Gottes betreten, das Wohnzimmer Gottes im Bild gesprochen, weil Gott uns einlädt, mit ihm zu reden und nicht aufhören, ihn anzurufen. In der gemeinsamen Gebetszeit vor dem Gottesdienst hat jemand gesagt, das Psalmwort, rufe mich an in der Not, so will ich dich erhören und erretten und du wirst mich preisen, du wirst mich loben und anbeten für die Gebetserhörung. Allein oder gemeinsam, weil die Tür Gottes ist offen. Geben wir Gott sozusagen wieder eine Chance. Und lass mich vielleicht zum Schluss ein Beispiel erzählen von einem Gebet von einer Frau, wo ich vergangene Woche besucht habe in Wetzlar. Sie hatte Geburtstag, ist 94 geworden, und wie ich in das Haus kam in einem alten Pflegeheim, sagte mir die Pflegende schon, ja, sie liegt im Sterben. Da war ich etwas erschüttert, weil ich damit natürlich nicht gerechnet habe. Ich komme in das Zimmer hinein und sehe sie, sie liegt im Bett, eine mir sehr lieb gewordene alte Frau, die ich schon viele Jahre kenne. Ja, ich bete mit ihr, ich lese biblische Texte, die Geburtstagspost liegt noch da, zum Teil sogar noch verschlossen. Auch ein Brief von unserer Kirchengemeinde, ich habe ihn aufgemacht, habe das gelesen, habe die Hand gehalten, habe gesehen, die Hand ist schon sehr aufgequollen, also es war damit zu rechnen, dass sie nicht mehr sehr lange leben wird. Ich bleibe bei ihr 1 bis 2 Stunden, habe dann noch einzukaufen und gehe nach dem Einkauf nochmal zu ihr. Eine kurze Unterbrechung. Ich bete und verabschiede mich von ihr. Am nächsten Morgen höre ich dann einige Tage später, ist sie verstorben. Aber ich weiß, sie ist am Ziel. Und von einem anderen Beispiel, von einem ja, etwa 65-jährigen Mann erhalte ich ein Telefonat, ein halbstündiges Telefonat aus dem Hospiz in Wetzlar, der mich von dort aus anruft und auch mitteilt, er hat Krebs, die Diagnose Krebs im Endstadium. Da war ich natürlich auch erschrocken. Von einem Gemeindeglied habe ich erfahren, dass er im Wetzlarer Hospiz ist, und ich versichere ihm sozusagen, und das können wir ja dann auch wirklich tun, für ihn zu beten. Ich spreche ihm Gottes Wort zu. Trost. Und wenn es mir gelingt, werde ich diese Woche vormittags mal zu ihm gehen und ihn besuchen. Denn vormittags zwischen 10 und 11 ist die beste Zeit, sagt er. Ansonsten muss er sehr viel liegen. Ja, beten ist das Atemholen der Seele. Das ist das Zitat, was ich vorher nicht gehört habe von Dietmar aus dem Buch. Aber das möchte ich doch gerne noch erwähnen. Das ist sehr hilfreich, und vielleicht können wir es doch nochmal bestellen für den Büchertisch, oder ihr könnt mal reinschauen. Da sind ein paar Sätze auch, die ich unterstrichen habe. Es ist ein Buch, das mich auch begleitet im geistlichen Leben. Das Gebet ist eine Kraft und gibt uns Trost und Hilfe. Manchmal gibt es Menschen, die dann nicht mehr in der Lage sind zu beten, und dann können wir es tun, stellvertretend, im Namen Jesu. Wir brauchen deine Hilfe, Jesus, im Sturm, in der Anfechtung, in der Krise. Wachet und betet. Wir können einen Gebetsplan führen. Jesus ruft uns dazu auf, in seiner Nachfolge zu leben. Und im Abendmahl, das wir jetzt miteinander feiern, werden wir das ganz sinnlich und spürbar erleben, die Zuwendung Gottes. Seien wir wachsam, und gewiss warten wir, denn wer auf das Kreuz und den Gekreuzigten blickt, sieht den Erlöser, der selbst ein Verwundeter ist. Denn nach seiner Passion wird ja der auferstandene Christus wiederkommen. Die Zeit und die Stunde wissen wir nicht. Daher gilt der Ruf der ersten Christen, Maranatha, komme bald, Herr Jesus. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne bis zu seiner Ankunft. Amen.